Willkommen beim Pflegepapst, der Podcast für die Pflege der Zukunft. Von und mit Marvin Schell. Anders sein, nicht besser machen. Wir räumen auf mit den großen Irrtümern in der Pflegelandschaft Deutschland und reden über den Ist-Zustand, Missstände und konkrete Lösungen.
Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Pflegepapst-Podcast. Ja, wie lange geht es so noch weiter? Ich habe häufig schon damit angefangen, mal das Gesundheitswesen in seinen Phasen irgendwie in die Einleitung zu packen. Und wie lange geht es so noch weiter? Man könnte sagen, wir blicken ja schon mal jetzt nach einem sehr deutlichen Krisenjahr wieder auf den Bereich, wo es besser werden könnte. Ich weiß nicht, ob einer von euch adäquate Lösungsvorschläge wahrnimmt oder auch im Gesundheitswesen Nuancen sieht, an denen sich irgendwie jetzt nach Corona und dann vor der Krise, nach der Krise Besserungen einschleichen. Deswegen das Thema Personalqualität, Personalausstattung drängt sich nach wie vor auf. Wir werden auch in der heutigen Folge sehr viele Aspekte des Gegenwärtigen, aber auch der Zukunft mit einfließen lassen. Und ich freue mich jetzt gleich, meinen Gast vorzustellen, der kein Masseur ist, aber trotzdem von der Entspannung von Pflegepersonal spricht und nicht von der Entlastung. Und woher er sich quasi diese Gedanken herleitet, das kann er uns jetzt mal selber erzählen. Ich begrüße recht herzlich hier Enrico Lörke.
Ja, hallo Marvin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Spannendes Thema. Ja, wie komme ich zu dem Thema Entspannung in der Pflege? Jetzt kann man natürlich erstmal kontrovers ein bisschen, das ist glaube ich der ein oder andere oder die ein oder andere ein bisschen die Stirn runzeln, sagen, wie kommen wir jetzt eigentlich da drauf? Fangen wir vielleicht von vorne an. Wie komme ich eigentlich zu dem Thema Pflege? Vielleicht ein Stück weit. Also
stell dich gerne mal vor, genau.
Genau, also ich bin 1981er Jahrgang. Das heißt, noch gar nicht so richtig jetzt vielleicht möglicher Kunde, Bewohner in der Pflege. Komme aus dem, wie sagt man, so schönen Speckgürtel von Berlin. Bin dort groß geworden, habe dort Wirtschaftsingenieurwesen dann auch irgendwann studiert und hatte im Studium neben dem, was mich schon immer interessiert hat, Zahlen, also Betriebswirtschaft, Marketing, auch ein Stück weit Jura, das Thema innovative Technologien. Und da wurde ich tatsächlich auch so ein bisschen mit diesem Positiv-Virus infiziert und hatte damals den ersten Berührungspunkt zum Thema Smart Home und habe dann nach meinem Studium gesagt, das ist eigentlich genau das Thema, was ich beruflich machen will. Hatte dann in Berlin nicht so die direkten Anknüpfungspunkte und bin dann tatsächlich nach Duisburg gewechselt, von Berlin nach Duisburg, spannend, 2005. Und wir haben dort in dem Unternehmen mit der Inhouse GmbH tatsächlich so Technologieanbieter, Lösungsanbieter für das Thema Wohnimmobilien. Und 2005, und das ist dann wie manchmal immer im Leben so ein bisschen das Thema Zufall, den Vorstand vom Sozialwerk St. Georg auf einer Abendveranstaltung von uns kennengelernt und sagte, ich finde das total spannend, was hier so die Themen, die Möglichkeiten sind. Aber für uns geht es eigentlich weniger darum, als Träger der Sozialwirtschaft, dass ich jetzt mit dem iPhone, mit dem Smartphone irgendwie meine Umgebung steuern kann, sondern wir würden diese Möglichkeiten der Technologie eigentlich eher einsetzen, um unsere Prozesse ein bisschen zu verändern, Pflegekräfte zu entlasten, Selbstbestimmtheit, Autonomie zu fördern. Das war dann tatsächlich für mich so der Punkt, wo ich dann so ab 2005 Berührungspunkte mit der Pflege- und Sozialwirtschaft bekomme. Habe und ich muss ganz ehrlich sagen, die mich seitdem auch nicht mehr losgelassen hat.
Aus Berlin kommend nach Duisburg, war zum damaligen Zeitpunkt in Berlin keine Vision oder herrschte da keine Vision zur technischen Entwicklung vor? Weil jetzt spricht man ja doch anders über Berlin und über Szene.
Ja, würde ich so tatsächlich nicht sagen. Natürlich war das schon ein Fall, wenngleich ich glaube, das ganze Thema Start-up-Umfeld, so wie man das jetzt in Berlin wahrnimmt, 2005 habe ich das persönlich so auch noch nicht wahrgenommen. Ich habe mich natürlich ein bisschen umgeschaut. Ich habe Berlin zu dem Zeitpunkt, da muss man ein bisschen vorsichtig, ein bisschen leiser sprechen, weil Berlin mal so wahrgenommen, Kultur, Politik, auch ein Stück weit Forschung, Dienstleistung. Natürlich gibt es Technologieanbieter und auch im universitären Bereich. Aber so richtig pragmatisch, weil ich nie vorhatte, nach dem Studium in die Forschung und die Entwicklung zu gehen. Ich wollte mal in die Wirtschaft. War es dann halt irgendwie naheliegender, mal zu schauen, wo es in Deutschland halt einen Anknüpfungspunkt gibt. Und Duisburg-Fraunhofer-Institut, muss man auch sagen, mit dem Inhouse-Zentrum war halt für mich damals ein Punkt, den ich spannend fand. Aber auch da, ich wollte nicht in die Forschung und Entwicklung. Also Fraunhofer war für mich dann auch kein Thema, sondern ich fand halt tatsächlich Wirtschaft und dann war es die Inhouse GmbH.
Bevor wir das gleich mal strukturieren, was du gesagt hast, wenn du nochmal in zwei Sätzen auf den Punkt bringst, was genau machst du eigentlich? Ja. Damit wir gleich mal von da auch unsere Themen anfassen können.
Guter Punkt. Also wir sind ein, hat er ja schon gesagt, Lösungsanbieter für das Thema, wir nennen es technische Assistenzlösungen für Pflege- und Sozialimmobilien. Jetzt muss ich kurz nochmal ein, zwei Begriffe rausholen, die ich überhaupt nicht mag, aber vielleicht sind die ein bisschen geläufiger, zumindest schon mal gehört. Das typische Thema AAL, Ambient Assisted Living oder mittlerweile auch Active Assisted Living. Keine Ahnung, also fände ich total gruselig, aber im Wesentlichen geht es eigentlich darum, dass wir sagen, wir haben eine Möglichkeit durch technische Assistenzsysteme, die unauffällig in Wohnumgebungen und Wohnumgebungen sind tatsächlich für mich auch Pflegesettings à la Couleur, also ambulant, teilstationär, stationär, Eingliederungshilfe, Altenhilfe, Service wohnen, wo wir technische Assistenzsysteme integrieren, die zum einen, ich sage immer Unterstützungsbedarfe, andere könnten vielleicht auch sagen Gefahrensituationen identifizieren, ohne dass man als Bewohner was tragen und drücken muss, einfach über die Lebensabläufe heraus, dann Pflegekräfte in der Regel sehr, sehr zeitnah informieren können. Das ist so die eine Seite und das ist auch das, wo wir historisch herkommen. Und dann auf der anderen Seite natürlich aber auch die Möglichkeiten, die dann impliziert werden können, dass ich einfach Organisationsabläufe anders gestalten kann. Also ne, auch die Themen, wie gerade schon angesprochen, Personal, da kommen wir ja gleich noch drauf.
Und wir sprechen schon, wenn man jetzt in den Hausgebrauch guckt, von Siri, von Alexa, von HomePods, von eigenen Smart-Home-Systemen, die es schon so gibt, erstmal nur von der Denke her, dass so etwas sich technisch auf Pflege überträgt. Ist das die primitive
Ja, kann man tatsächlich schon so sagen, weil wir auch als Unternehmen keine technischen Komponenten selber entwickeln, sondern wir nehmen tatsächlich Komponenten, die am Markt verfügbar sind von qualitativ hochwertigen Herstellern und machen auf Basis der Anforderungen unserer Kunden, also man sagt Pflege zum Beispiel Altenhilfe, wir haben die und die Situation, wir haben in den Alltagsabläufen aber vielleicht Herausforderungen und daraus machen wir Systemlösungen, verfeinern sie immer durch eigene Software, die sehr anwendungsbezogen, sehr intuitiv ist, dass dann tatsächlich sofort ein Mehrwert in der Pflegesozialwirtschaft entsteht.
Und was dich jetzt beim Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erwarten wird, ist halt eben das Warum. Weil spannend ist jetzt zu verstehen, woher du kommst. Und es ist sehr technisch aufgeladen und dass das auch für Entspannung sorgt und dass eben die Komponenten, die wir im Privatgebrauch haben, auch Einzug erhalten in die Pflege. Das, was ich empfinde, ist, dass nicht so ganz klar ist, warum das eigentlich vonnöten ist. Also wenn du jetzt aufs Gesundheitswesen blickst, das wir erstmal vielleicht für alle einmal klar machen, was ist denn eigentlich, man darf ja nicht von Problemen sprechen, aber es sind ja dornige Chancen meinetwegen, aber wie sieht denn dieses Feld aus, wenn du auf das Gesundheitswesen erstmal grundsätzlich blickst, so als auch Stimme des Volkes, was nimmst du wahr?
Ja, was ich natürlich wahrnehme, ist, dass was eigentlich alle ja auch ein Stück weit im Alltag mitbekommen, ne? Dass natürlich jetzt auch explizit in den letzten 3-4 Jahren die Herausforderungen massiv nochmal gestiegen sind, auch durch Covid gestiegen sind, aber auch vorher. Also ich bin auch viel auf Kongressen mit Vorträgen unterwegs und das, was ich immer wahrnehme, ist das Thema Personal. Ne? Also auch wenn man sich die Pflege und Sozialwirtschaft mal anschaut, ist das ja sehr konträr, was dort eigentlich passiert. Das heißt, wenn ich den demografischen Wandel mir anschaue, haben wir eigentlich eine immer ansteigende Nachfrage und dem gegenüber aber eigentlich einen immer weniger verfügbaren Ressourcenpool an Personen, die dem gerecht werden können. Und das ist, und auch da stimme ich dir zu, ich will jetzt gar nicht langweilen mit denen, aber ich finde auch das Wort Herausforderung gut, weil ich es einfach nicht mag, dass wir permanent immer über Probleme sprechen. Aber die Herausforderung, genau. adäquat die Personalressourcen zur Verfügung zu stellen, um dem Marktbedarf eigentlich gerecht werden zu können, ist natürlich schon ein Riesenthema.
Wie nimmst du es für dich so persönlich wahr? Also vielleicht bist ja auch du mal krank oder musst mal irgendwie zum Arzt oder kennst irgendeine Situation. Wie fühlt sich das an?
Ja, es fühlt sich natürlich schon weit an. Also ich habe zum Glück die Situation, weil du es gerade angesprochen hast, privat jetzt, dass ich so häufig zum Glück gar nicht zum Arzt muss. Ne? Klopfen wir mal auf Holz, dass das lange so bleibt. Genau. aber das, was ich natürlich schon wahrnehme, wenn das dann so ist, dass natürlich die zeitlichen Ressourcen relativ knapp sind. Also es wirkt natürlich schon so, dass man sagt, man fühlt sich ein Stück weit so eingetaktet. Man schaut natürlich, dass das irgendwie wirtschaftlich, logisch und nachvollziehbarerweise wirtschaftlich funktioniert. Aber es ist natürlich alles schon ziemlich eng. So gefühlt, wenn ich das mal so salopp sagen darf. So, und das ist meine persönliche Wahrnehmung. Ich habe jetzt auch mit 19 Jahren in der Pflegesozialwirtschaft, natürlich sieht man unterschiedliche Settings und natürlich gibt es, ich sag mal, Träger und Träger. Also auch welche, die sagen, wir haben die Situation erkannt und wissen auch, wo die Herausforderungen sind, aber versuchen einfach Dinge, Wege zu gehen, die vielleicht nicht üblich sind, wo man auch feststellt, ah, guck mal, da scheint ja doch noch ein bisschen was anderes möglich zu sein, wo es dann vielleicht auch mal einen anderen Eindruck gibt.
Ich finde, die Herausforderung ist ganz gut dargestellt. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen mal unserem Hauptteil widmen, vielleicht erstmal so grundsätzlich nochmal auf den Punkt gebracht, wofür brauchen wir eigentlich Digitalisierung im Gesundheitswesen? Also was sind so die Hauptsäulen? Das Thema Kommunikationsfluss zum Beispiel würde ich jetzt mal so als erste Säule anregen, wo wir irgendwie ja vielleicht eine gute Unterstützung durch technische Komponenten erfahren, oder siehst du noch weitere Säulen?
Ja, eine Säule würde ich mal benennen, Entspannung, Personalengpässe. Mhm. Also auch wenn, siehst mir nach, wenn ich ein bisschen auf diesem Thema oder an diesem Thema dranbleibe.
Ist ja auch angekündigt worden als der Masseur, genau, quasi.
Genau, und deswegen strapazieren wir vielleicht diesen Begriff Entspannung. Mhm. Also wenn ich jetzt einfach tatsächlich hingehe und sage, ich schaue explizit mal in unterschiedlichen Settings mal in die Nachtsituation rein. Ne? Also klassische Altenhilfe, Mindestpersonalausstattung 1:50 Schlüssel, also sagen wir eine Fachpflegekraft auf 50 Bewohner, dann und sich das mal in der Nacht mal anschaut, dann kann man ja schon mal die Frage stellen, 1:50, was hat das möglicherweise mit Lebensqualität noch zu tun, wenn ich da selber wohne?
Vielleicht einmal kurz eingehakt, also für die, die es vielleicht nicht wissen, wenn wir davon ausgehen, dass eine Pflegeeinrichtung mit 80 Bewohnern ausgestattet ist, wenn sie voll belegt ist und wir im Frühdienst irgendwie, ich sag mal, gute 6 bis 8 Menschen rumlaufen haben, die irgendwie für die Versorgungsprozesse zuständig sind, vielleicht auch sogar 10, und im Spätdienst das schon weniger wird, dann ist ja schon spannend, wenn der Schlüssel 1:50 ist, also 1,5 Personen, die im Nachtdienst rumlaufen, also sagen wir mal 2 Köpfe auf 80 Menschen, ohne dass ich eine Übersicht habe, in welchem Zimmer ist Bewegung oder wo ist jemand gestürzt oder etwas, sondern das einzige Kommunikationsmedium ist, wenn jemand aktiv Klingel drücken kann. Ansonsten muss ich halt eben, so ist ja Pflege historisch geprägt, die sogenannten Rundgänge machen. Daher kommt das ja, einfach vorne anfangen und wieder quasi hinten aufhören, ne?
Genau, und wenn man dann, und jetzt um deine Frage nochmal aufzugreifen, ja, wo macht es dann Sinn, vielleicht einfach auch mal anders zu denken, ist natürlich der Ansatz von technischer Assistenz, ganz klar. Weil wenn man sich das, was du jetzt gerade, Marvin, sagtest, mal vorstellt, was ist eine Nacht, also wenn wir sagen, wir beamen uns jetzt quasi mal in dieses Setting mal rein, dann muss ich sagen, habe ich einen riesen Respekt vor dieser Leistung da jede Nacht. Also sagen, ich fange bei 1 an, höre bei 50 auf. Das ist eigentlich der Normalzustand. Das heißt, da gibt es noch gar keine Abweichung, da gibt es noch gar keine Sondersituationen. Ich führe ja viele, viele Gespräche, weil wir natürlich als Unternehmer immer sagen, ich muss kurz nochmal einen anderen Satz mit einschieben, weil ich den in der Technologiebranche sehr, sehr häufig wahrnehme. Ein Technologieunternehmen entwickelt eine Technologie und sagt, ach, lieber Kunde, in dem Fall Sozialwirtschaft, ihr habt da ein Problem, von dem ihr noch gar nichts wisst, aber wir haben schon mal die Lösung. So, und das ist was ich eigentlich sehr, sehr häufig feststelle, was ich aber nicht mag, sondern wir gehen hin und sagen, wir schauen uns ein bisschen die Alltagssituation an, sprechen viel, identifizieren mal, wo die Situationen, die Herausforderungen sind und überlegen dann, wie man das in technische Lösungen übersetzen kann. So, und wenn ich uns jetzt da mal reinbeame und sage, okay, ich bin jetzt, ne, der 1:50 und du bist 1:50, wir fangen bei 1 an, hör bei 50 auf, dann hat das was mit psychischer und physischer Belastung zu tun. Und das ist sicherlich ein Riesenthema von dem, was ich wahrnehme. Und
die dritte Säule, Thema Digitalisierung und Gesundheit in Anführungsstrichen, oder zumindest, dass man da auch die Entspannung dann herbekommt.
Genau. Und die Entspannung dann auch ganz klar darüber herbekommt, dass ich sage, muss ich jetzt alles präventiv pauschal machen? Also muss ich zum Beispiel bei dem Herrn Müller dann reingehen in das Zimmer, die Tür aufmachen nachts um 2 Uhr? Auch da können wir sicherlich alle ausmalen, was das mit dem einen oder anderen Bewohner macht. Dass man sagt, werden wach, unnötig wach. Und ich habe natürlich trotzdem Situationen, dass ich permanent darüber nachdenken muss, ist hinter mir noch alles in Ordnung? Ist vor mir noch alles gut? Und das ist ein ganz, ganz dedizierter Ansatz für Assistenz.
Wie in anderen Podcast-Folgen von mir hier häufig besprochen mit anderen Gästen, ist halt eben genau das der Zustand, dass wir gesellschaftlich akzeptiert haben, dass das unsere Lebensabendqualität ist, wenn wir nicht einen Anspruch an technische Ausstattung haben oder dass technische Ausstattung einkehrt durch Freiwilligkeit. Und da vielleicht auch so die nächste Frage an dich. Wir hatten mal den Begriff Mindset für uns beide so erschlossen. Wie nimmst du denn, bei Mindset sagen viele, aber wie nimmst du es denn wahr, wie die Haltung, sag mal, arbeitgeberseits, aber auch arbeitnehmerseits ist, wenn plötzlich das Thema Digitalisierung kommt zur Verbesserung von Kommunikation, zum Datenfluss, zur Entspannung von Arbeitsaufwänden, Bürokratie versteckt sich ja darin. Also wie denken die beiden Parteien? Wie nimmst du das wahr?
Ja, spannende Frage, weil es ja immer, wenn man diese Frage mal ein bisschen reflektiert, ja auch zwei Seiten gibt. Also zum einen habe ich meinen Job und zum anderen habe ich mein Privatleben. So, und wenn ich mich jetzt anschaue, würde ich sagen, es gibt so gut wie keine Grenze mehr zwischen meiner Digitalisierung im Job und im Privatleben. Das nehme ich aber tatsächlich in der Pflegesozialwirtschaft stellenweise, zum Glück nicht immer, aber stellenweise etwas anders war das. Und vor allen Dingen auch jüngere Pflegekräfte, die in unterschiedlichen Settings arbeiten. Und ich würde jetzt mal unterstellen, im Privatleben wahrscheinlich auf jeden Fall das Smartphone haben, auf jeden Fall Social Media nutzen.
Ja, dann kompetent aber, sind dadurch.
Genau, auch definitiv. Ich vielleicht nicht Digital Native aufgrund des Alters, aber auf jeden Fall kompetent sind. Und ja, ich den hundertprozentig zusprechen würde, dass das ohne Probleme funktioniert. Ich aber in Gesprächen schon wahrnehme, wenn dann auf einmal die Schwelle zum Arbeitgeber übertreten und sagt, oh, Digitalisierung weiß ich nicht und kenne ich mich gar nicht mit aus und nutze ich doch sowieso nicht und müssen wir das denn hier machen? Das habe ich tatsächlich noch relativ häufig, wo ich immer wieder mit Fragezeichen ausgestattet bin, bei mir tatsächlich im Kopf, wo ich sage so, verstehe ich tatsächlich nicht. Und andere Punkte habe ich tatsächlich auch, wenn man jetzt mal die andere Seite, also tatsächlich auch dann mal die Arbeitgeberseite betrachtet. Ich habe jetzt zugegebenermaßen einen guten Mix aus, ich sag mal, den alltäglichen Pflegekräften, aber vor allen Dingen natürlich auch mit den Führungspositionen, also Geschäftsführung, Vorständen. Und ich kann mich an Gespräche erinnern, die auch tatsächlich noch gar nicht so lange her sind, wo man mal die Frage stellt, okay, wie wird dann das Thema Technologie mit den Potenzialen, mit den Mehrwerten eingeschätzt und wie wird das ins Verhältnis zum Alltag gesetzt? Und da kam dann tatsächlich auch eine Aussage, wo man sagt, naja, für mich ist das Thema Technologie, ja, es ist sicherlich, hat ein Potenzial, aber wir brauchen eigentlich mehr menschliche Zuwendung. Wir brauchen mehr Pflegekräfte, wir brauchen mehr Personal. Und dann habe ich einfach die Frage gestellt, nachdem ich mich ein bisschen angehört habe, gesagt, okay, wie lange glauben wir denn, dass wir uns diese Luxussituation, und entschuldigen, wenn ich das jetzt einfach ein bisschen provoziert, vielleicht auch übertreibe, diese Luxussituation gönnen können, dass wir sagen, wir verzichten auf Potenziale von Technologie, weil wir alles mit menschlicher Zuwendung machen können. Vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir vielleicht nochmal eine Zahl mit eingeworfen, für die, die es nicht wissen, ist jetzt vielleicht nicht auf die letzte Kommastelle genau, aber man sagt, so 2030 werden uns circa 500.000 Pflegekräfte in Deutschland fehlen.
Eine sehr geläufige Zahl, ja. Und bei der Mindset-Frage vielleicht nochmal, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, um das nochmal vielleicht etwas zu präzisieren, wie sieht denn da dein Gefühl aus, wie ist denn der Wille von beiden eigentlich, dass es zu einer Veränderung wird halt einfach nochmal häufig genutzt, der Begriff, was ist drum, also dass es einfach zu einer Transformation kommt.
Ja, also nicht nur Transformation, wir reden auch über Change Management, ja. Ganz klar, das ist da automatisch, wo es mit einhergeht. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht jetzt generalisierend antworten, sondern man muss schon differenzieren. Ich glaube, es gibt viele, viele Träger, die das Thema zunehmend mehr auf der Liste haben, vielleicht aber sich noch gar nicht im Klaren sind, wo sind konkrete Anknüpfungspunkte, wo sind wirklich Möglichkeiten. Man muss ja auch gestehen, bei Technologie ist das ja auch immer die Situation so, es kommt jeden Tag irgendwas Neues. Und für jemanden, der nicht im Thema ist, da einen Überblick zu halten und zu sortieren, was ist sinnvoll, wo habe ich einen Ansatzpunkt, ist auch nicht ganz trivial. Das ist sicherlich ein Punkt. Ich nehme aber ansonsten auch sehr, sehr viele Träger wahr, die jetzt gesagt haben, wir haben jetzt 2,5, 3 Jahre wirklich massive Herausforderungen. Wir bleiben mal bei der Begrifflichkeit Herausforderung hinter uns mit Aussagen, wo Vorstände von großen Trägern gesagt haben vor 2 Jahren, wir werden jetzt ein Jahr lang damit beschäftigt sein, zu gucken, dass wir überleben. Und da werden wir uns keine Fragen stellen zum Thema Strategieentwicklung, Innovationsumsetzung, Change Management Prozesse, weil wir müssen schlichtweg überleben in dieser Branche, die jetzt aber so, ich würde mal sagen, seit Oktober letzten Jahres so ein bisschen aus dieser Situation herauskommen. Deswegen vielleicht auch hier, ich würde noch nicht von Entspannung sprechen der Branche, ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt, die aber verstehen, zunehmend mehr verstehen, dass sie sagen, wir werden die Herausforderung nicht mit den Methoden, mit den Vorgehensweisen, mit den vielleicht auch ein Stück weit Geschäftsmodellen, wie wir sie die letzten 80 Jahre hatten, lösen können. Das wird nicht funktionieren. Die dann sagen, wir müssen uns und wir wollen uns auch mit diesem Thema auseinandersetzen.
Also der Wille zur Lösungsorientierung, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, der ist schon auf jeden Fall nicht pauschal als ist nicht vorhanden irgendwie darzulegen. Ich finde, wir kranken im Gesundheitswesen daran, dass wir sagen, wie du auch gerade schon angekündigt hattest, so haben wir Corona, dann haben wir ja plötzlich eben hohe wirtschaftliche Herausforderungen, dann kommt die Insolvenzwelle, so irgendwie warten wir schon darauf, dass wieder eine neue, ich will nicht sagen Ausrede kommt, aber zumindest wieder ein Peak kommt, zu sagen, jetzt müssen wir wieder ums Überleben kämpfen, müssen uns wieder zusammenraffen, und bilateral findet aber einfach keine Transformation und auch kein Change statt. Sonst würden wir ja irgendwelche Best-Practice-Beispiele auch kennen. Nimmst du denn wahr, dass wenn es dann dazu kommt, dass es funktioniert, ist es die Führungskraft oder ist es der Arbeitnehmer oder fällt dann doch die Lösung vom Himmel? Weil letztendlich so richtig in Bewegung ist ja jetzt so niemand eigentlich. Ja,
ja, also das, was ich aktuell wahrnehme, und darauf spielst du ja so ein Stück weit zwischen den Zeilen ja auch an, also das, was ich ganz klar sage, wenn wir über technische Innovation, auch strategische Innovation in dieser Branche sprechen und wir jetzt nicht, ich sage mal ein Stück weit auch ein bisschen vorsichtig ausgesprochen, so über Labeling sprechen, also ne, dass man sagt, in anderen Branchen hat man so Greenwashing, vielleicht haben wir ja so Digital Washing, wenn wir darüber nicht sprechen, sondern sagen, wir gehen wirklich mal mal in die Prozesse rein.
Digital Washing, Entschuldigung, aber ich glaube, das ist ein schöner Begriff, den man mal langsam nutzen darf und häufiger mal erwähnen darf. Ob das nicht etwas ist, womit man sich als Träger auch gerne mal einfach schmückt, sondern indem man
ja
mal irgendein Produkt zeigt und daraus assoziiert, wie weit man ist, und unterm Strich, schon häufiger drüber gesprochen, ist das WLAN noch nicht mal fertig. Ne?
Genau, also das ist das, was mir alltäglich begegnet. Mhm. Ne? Also auch jetzt in verschiedenen Gesprächen, also wir haben mehrere Foren, wo wir uns mit Trägern zusammensetzen, überlegen, wie kann man Themen angehen. Es ist tatsächlich auch der Punkt, dass wir feststellen, in der Praxis, also wir als Unternehmen sind seit 6 Jahren im Bereich künstliche Intelligenz für das Erlernen per Software von Tagesstrukturen, von Alltagskompetenzen, vor allem im ambulanten Setting, um dann auch, ich sag mal, den ambulanten Pflegekräften Idee zu geben, wo braucht der Lörke in seiner Wohnung tatsächlich Unterstützung. Auf der anderen Seite, genauso wie du ansprichst, habe ich tagtäglich in den Gesprächen, dass es noch nicht mal ein flächendeckendes WLAN in den Standorten gibt. Und das ist natürlich schon ein Gap, was interessant ist. Aber auf deine Frage vielleicht zurückzukommen, das, was ich wahrnehme, ist, wenn wir wirklich über strategische Innovationen sprechen, also wirklich jetzt nicht nur, wie sagt man so schön, sagt One-Trick-Pony, sondern tatsächlich mal etwas nachhaltiger angegangen, dann reden wir schon noch über Top-Down. Und das ist tatsächlich ein Punkt. Dort ist es das Management, Vorstand, Geschäftsführung, die sagen, okay, wir haben das erkannt, wir sehen das Potenzial, wir gehen jetzt einfach diesen Weg, und wir müssen aber tatsächlich das Top-Down entscheiden und dann schauen, dass wir, und das ist auch wichtig, die operativen Mitarbeitenden dann mitnehmen. Aber ich würde mir natürlich schon ein Stück weit wünschen, dass vielleicht irgendwann auch mal so ein Bottom-up, ja, vom fachlichen Begriff her schon, aber so ein Stück weit so ein Pull-Effekt von den Mitarbeitern entsteht, die sagen, hey, ne, Chef oder Arbeitgeber, pass mal auf, ich finde das toll, wie wir aufgestellt sind, aber ich würde mir einfach neben einem tollen Stuhl und neben einem tollen PC und einem Schreibtisch und vielleicht auch im Ambulanten das tolle kleine Fahrzeug, würde ich mir einfach eine andere digitale Ausstattung, ein anderes Arbeitsumfeld einfach wünschen, weil ich in diesem Job sein will. Also auch Pflege, machen wir uns nichts vor. Pflege ist ein Job, wo ich sein will, den ich gerne mache, weil ich auch mit den Menschen so zu tun habe. Wo ich auch viel Zeit verbringe, keine Frage, genau so. Wo ich aber einfach sage, hey komm, dann lasst uns doch ein Arbeitsumfeld auch schaffen, wo wir tatsächlich auch ein Stück weit über, nehme ich mal beide Begriffe, Entlastung und Entspannung sprechen.
Ich muss da auch nochmal provokant nochmal reingrätschen, denn wenn es nach wie vor so ist, dass die Führungsposition eben zu Recht, man darf ja gern mal auch mal ein Praktikum machen oder auch mal tauschen, sich in die Lage versetzen, wenn jemand eine Verantwortung hat für 2.000, 5.000 Menschen, und das ist im Gesundheitswesen ein Träger mit mehreren Senioreneinrichtungen oder anderen Institutionen, warum er nicht mal eben kurz sagt, wir stellen mal eben um oder holen die große Investitionskeule raus, und dass er schon natürlich die Refinanzierungsfrage stellt, schon schaut, welche Lösung gibt es, und wenn es nichts Vergleichbares gibt, konzentriert er sich natürlich auf seinen Stuhl und auf sein Feuer und sagt, hey, das muss hier alles laufen, und ich habe echt große Sorge, dass das nicht funktioniert, weil ich habe ja nochmal Personal, mit dem ich spreche, was auch Führungskräfte sind. Das heißt, um vielleicht nochmal das anzupacken, was du gerade gesagt hast. Wenn immer diese Funktion dafür verantwortlich ist, dass Digitalisierungswellen im Unternehmen beginnen, und wir haben aber im Gesundheitswesen einen so angespannten Haushalt, dann wird es nicht dazu kommen, dass es von top-down wir machen bilateral eine Digitalisierungsstrategie, sondern was wäre denn deiner Meinung nach das, was flankierend sein muss? Wir haben jetzt quasi gerade mal vorsichtig bottom-up und top-down besprochen, also dieser Wille- und Pull-Effekt letztendlich, der durchaus etwas ausgeprägter sein darf. Aber gibt es noch was irgendwie von der Seite kommen kann? Weil bei allem Respekt, jemand, der Geschäftsführer, Vorstand ist und so eine große Verantwortung trägt, ist ja nicht dumm, also der weiß das ja, nur der hat halt einfach nur mal eine hohe Verantwortung zu tragen, so, und der braucht meines Erachtens nach da Beibote, ihm irgendwie bei dieser Unsicherheit, bei dieser hohen Fehleranfälligkeit, bei diesem Risiko, wo auch Geld vielleicht verschwindet, irgendwie Unterstützung gibt. Ich denke, daran krankt es am allermeisten, oder?
Ja, und du hattest ja 3, 4 Fragepunkte vorher schon angesprochen, dass wir ja vielleicht auch mal den Blick aus der Organisation heraus verlassen können. Also wenn man jetzt mal in das private Umfeld einfach mal heraus oder hineinschaut, dann ist ja auch dort, also ich nenne das immer gesellschaftliche Smartisierung, so ein bisschen auch wieder, um so einen Begriff mal wieder mit einzustreuen. Auch das ist ja ein Punkt, den wir ja wahrnehmen. Also wir sind als Unternehmen ja auch in dem Privatwohnbereich tätig, und dort nehme ich das auch wahr, dass ich natürlich die Alltagsausstattung, der Alltag, technologisch ganz anders verändert. Und das ist natürlich ein Punkt von der Flankierung, wenn wir uns was wünschen dürften, wenn man sagt, man verlässt die Organisation ein Stück weit, dass auch der Effekt natürlich von den Bewohnern ist. Ne? Also so ein bisschen mal schmunzeln, vielleicht für alle diejenigen, die das noch einsortieren können, vielleicht nicht ganz so greifen können. Also das Thema iPhone. Ne? Mhm. Wenn man sich das mal anschaut und sagt, das iPhone wurde, ich glaube, 2007 ne, vorgestellt und im Juni 2007, glaube ich, am Markt positioniert. So, das ist noch gar nicht so lange her. So, und wenn man jetzt mal sagt, diejenigen welchen, die zu dem Zeitpunkt vielleicht 45, 50 waren und sagten, oh, das iPhone und ich hatte jetzt iPhone 1 und bis, ich weiß gar nicht, wo wir aktuell stehen, spielt auch keine Rolle, sind natürlich diejenigen, die in 10, 15 Jahren die neuen Bewohner, die neuen Kunden in dieser Branche sind, die sicherlich eine ganz andere Erwartungshaltung an auch Wohnumgebungen, an Abläufen, an Service-Themen haben werden, die vielleicht so in der einen oder anderen Form noch gar nicht zahlen. Ich glaube, auch das wird nochmal einen Effekt mit sich bringen, wo vielleicht die eine oder andere Organisation sagen muss, hups, was passiert denn hier gerade, weil hier kommen ganz andere Anforderungen.
Ist ein spannender Punkt, was mit denjenigen, die kommen werden, heißt halt letztendlich auch, dass das Kerngeschäft, also Pflegeeinrichtungen, das würden wir erstmal verlassen, dass es zu anderen Wohnformen natürlich kommen muss, wo auf dem Markt wenig Power ist. Also es ist klar, dass es da Wohnraum geben muss, der gekauft werden kann, wo Wohnungen smarter ausgestattet werden, wo das Setting nicht mehr reglementierte Gesundheitseinrichtung, Pflegeheim ist, sondern Wohnen mit flankierenden Service-Attraktivitäten, wo dann auch die Digitalprodukte wesentlich einfacher eben gesetzestechnisch untergebracht werden können. Wie könnte denn ein Best-Practice-Beispiel schon aussehen, um zu sagen, gibt es denn schon gegenwärtige Möglichkeiten, die implementiert werden können, um dann auch mal so den Bezug zu nehmen, wenn man sagt, da kommen Menschen, die das iPhone schon lange nutzen und auch einen Anspruch haben in 10, 15, 20 Jahren, was leider gar nicht mehr so weit weg ist, irgendwie, dass wir da eine Grundausstattung halt anbieten, wo der Lebensabend, die Lebensqualität dranhängt. Wie könnte es denn jetzt schon mal greifbar sein? Also wie sieht Digitalisierung, ihr seid ja da sehr fortschrittlich. Wie sieht denn jetzt schon der Digitalisierungsansatz in einem Setting aus, wo man sagt, man kriegt als Zuhörer auch ein Gefühl dafür, dass das schon gelingt mit Produkten, die man eigentlich kennt, die kein Hexenwerk sind, die sind nur einfach neu. Man sagt ja, verbunden, Konnektivität bei dir.
Ja, und vor allen Dingen, man würde ja erwarten, dass das jetzt irgendwie 2023, 2024 ist. Ich würde tatsächlich mal ein Beispiel mitbringen oder jetzt kurz mal ansprechen wollen, Sozialwerk St. Georg, ne, für alle die das vielleicht nicht kennen, Träger der Pflegesozialwirtschaft, sitzt Gelsenkirchen in ganz NRW vom Sauerland, Münsterland bis, ich sag mal, Ruhrgebiet tätig. Ursprünglich ein großer Träger der Eingliederungshilfe, also Behindertenhilfe, mittlerweile aber auch seit 15 Jahren in der ambulanten Altenhilfe mit Wohngemeinschaften für Menschen mit demenzieller Veränderung. Und dort ist es tatsächlich so, dass wir ja 2005, hatte ich angesprochen, den Vorstand kennengelernt haben, dann seit 2007 tatsächlich technische Assistenzlösungen in die realen Praxisstandorte einbringen. Und bei der CARE, das ist die ambulante Tochter, die vor allen Dingen die Wohngemeinschaften für Menschen mit demenzieller Veränderung, aber auch Pflegewohngemeinschaften ambulant betreibt, machen wir seit 2007 tatsächlich eine Praxisintegration von technischen Lösungen. Und dort ist es so, dass im Alltag, wenn wir so eine ambulante Wohngemeinschaft tatsächlich nehmen, so wie auch du schon angesprochen hast mit Personalausstattung, da ist in der Nacht eine Person. Und das ist tatsächlich noch nicht mal eine Fachpflegekraft, das ist eine sogenannte Alltagsbegleitung, also eine Hilfskraft, die auf drei Ebenen für 24, beim Sozialwerk sagen wir mal Klienten, Klientinnen, dafür zuständig ist. Und ich nehme mal ein Beispiel, damit
es... Was immer noch viel ist, wenn man das jetzt mal ohne Technik so 1 zu 24, und man sagt, ach, die eine mehr 1 zu 50, also das ist immer noch brutal viel, ne?
Genau, keine Frage, aber vielleicht, ich bin immer kein großer Freund davon, das technisch zu erklären. Lass es uns vielleicht mit ein paar Anwendungsszenarien machen und so.
Gerne.
So ein Beispiel, was ich immer total prägnant finde, jetzt ist die Alltagsbegleitung oder ich sag mal die Pflegebetreuungskraft in der mittleren Etage des Gebäudes und im Obergeschoss wohnt der Herr Lörke, der nachts um zwei gerne Lauftendenzen hat, weil er einfach auf dem Markt gerne mal einkaufen wollen würde. So und im Erdgeschoss gibt es vielleicht ein Pendant, die Frau Müller, die auch, ich sag mal, so ein Stück weit Lauftendenzen hat. So und wenn jetzt die Pflegekraft in dem ersten OG ist und im zweiten OG in dem Erdgeschoss die Lauftendenzen sind, können wir uns, glaube ich, alle ausmalen. Ohne Technologie, ohne Information über die Situation hat sie schlichtweg, glaube ich, keine Chance. Schafft sie nicht. So, und das ist tatsächlich auch genauso ein Punkt, wo wir mit dem Sozialwerk auch sehr intensiv uns austauschen. Man sagt, also ohne Technologieausstattung in diesem Kontext, in diesem Setting, müsste es eigentlich mindestens eine zweite
Genau,
Personen so wie im geben.
Pflegeheim.
So, weil einfach, wenn man jetzt mal das Szenario nochmal aufgreift und sagt, okay, ne, man weiß, dass der Lurker Lauftendenzen hat, dann nutzt man einfach die technische Ausstattung. Das sind in der Regel ist das eine Kombination aus verschiedensten Sensoriken, die Bewegungsabläufe registrieren, die Verlassen von Bereichen registrieren, die auch Nutzung von Geräten mitbekommen. Wenn ich jetzt das Szenario übernehme, nachts um 2 Uhr, ne, der Lurker stellt einen Fuß aus dem Bett, dann wird als allererstes jetzt nicht die Pflegekraft informiert, sondern das, was passiert ist, wird ein Nachtorientierungslicht eingeschaltet. Warum? Thema Sturzprävention, auch ein total spannendes Thema. Die Generation, die jetzt aktuell tatsächlich noch Kunde, Bewohner, Klienten sind, haben oftmals noch ein Stück weit im Kopf, da sagen, wenn sie nachts kein Licht einschalten, sparen sie richtig viel Geld. Mhm. Das ist gut, das ist sinnvoll. Greta freut sich, ne? Also Greta Thunberg freut sich, aber es steigert natürlich überproportional das Thema Sturzrisiko.
Ja.
Und dann ist natürlich so, dass man sagt, man macht so eine leichte indirekte Ausleuchtung, technisch überhaupt nicht aufwendig. Gleichzeitig gibt's aber, wenn das relevant ist für die Pflegekräfte, eine Information aufs Telefon, Achtung, Lurk ist aufgestanden.
Bei Licht an, genau.
Mhm. So, und dann wäre der erste Punkt, wo man sagt, als Pflegekraft, ist ja nicht schlimm, ist ja alles gut. Ne? Vielleicht geht er auf Toilette, darf er, ist ja ne, selbstbestimmt, alles gut. Geht dann kurz danach die Zimmertür auf, gibt es vielleicht den nächsten Impuls, weil das relevant ist. Auch nicht schlimm. Man sagt, er kann ja im Wohnbereich, vielleicht will er Fernsehen gucken, vielleicht möchte er auch sogar was kochen, wenn er kognitiv orientiert ist. Auch nicht das Problem. Das nächste Momentum wäre dann die Tür Wohnbereich zum Treppenhaus. Selbst da kann er ja die Frau Müller im Erdgeschoss besuchen. Das ist ja alles gewollt und gewünscht und so darf auch gelebt werden. Aber wenn dann die Haustür vom Gebäude aufgemacht wird mit davor einer vierspurigen Straße, dann wird es langsam spannend. So, und das ist genau das Thema, wo man sagt, spätestens da haben die Pflege- und Betreuungskräfte einfach, ich sage jetzt mal salopp, die Füße in der Hand und schauen, dass sie halt relativ schnell genau dorthin kommen. Nicht um ihn zu reglementieren, sondern einfach tatsächlich vielleicht ihn ein Stück weit zu unterstützen. Das war jetzt ein Beispiel.
Eben, und für Sicherheit zu sorgen auf jeden Fall. Und da sieht man schon an so einem ganz einfachen Strang, dass es nicht innovativ ist, was dort eingesetzt werden muss, aber das würde halt eben fürs Gesundheitswesen schon eine Innovation bedeuten, weil wir halt eben aus der Steinzeit auf diese gegenwärtigen Produkte blicken, die für uns völlig geläufig sind im Privaten.
Ne? Ja, und vor allen Dingen, wenn man jetzt mal das nochmal ein bisschen weiter aufmacht, den Spannungsbogen, ja dann tatsächlich auch was mit Qualität des Lebens zu tun hat. Also wenn ich jetzt tatsächlich in so einem Setting lebe, wo nichts abgeschlossen ist, wo alles offen ist, wo ich nicht reglementiert werde, wie wir oft jetzt auch das Thema haben, Reglementierung und so weiter, wie sieht denn die Alternative aus? Oder wie sähe, bleiben wir mal im Konjunktiv, wie sähe die Alternative aus, dass ich einfach sage, okay, wenn ich weiß, der Lurke ne, hat, was weiß ich, ist sturzgefährdet, gehe ich hin, sage, oh, ne, und so weiter, so kann er sich frei bewegen und ich kann einfach in dem Moment, wo es relevant wird, unterstützen.
Wie könnte, vielleicht noch als anschauliches Beispiel, weil das schon mal sehr, sehr griffig ist, wie könnte so eine Wohnsituation ausgestattet sein? Weil jetzt haben wir ja folgende Herausforderung. Habe ich einen Angehörigen, der demenziell zunehmend sich verändert? Schaffe ich es mit familiärer Logistik und Infrastruktur, die Person lange bei mir zu halten und ich kenne mittlerweile die Eigenarten, Angewohnheiten, aber wie du gerade schon beschreibst, ich bin 24/7 auf jeden Fall in Kommunikation, vielleicht mit meiner Schwester, mit anderen, mit meiner Partnerin, wie auch immer, um dann vielleicht den Angehörigen noch im Haussetting zu haben, bis es nicht mehr geht und dann wird ja, ich sag mal, rational gesprochen Personal an Pflegeeinrichtungen abgegeben, weil Pflegegrad ein Niveau übersteigt, was man zu Hause nicht mehr nutzen kann. Aber es gibt ja auch zwischen Pflegeeinrichtung und häusliche Situation einfach noch Möglichkeiten, wie du es gerade beschreibst. Wie sieht denn technische Ausstattung innerhalb einer Wohnung aus und die Lebensqualität der Person? Du hast sie gerade beschrieben, die darf besuchen, darf gehen, der darf ja auch was kochen, warum auch nicht? Jetzt ist es so, ohne Technik laufe ich wie bekloppt durch das Haus und muss ja eigentlich Barrieren setzen, wie zum Beispiel eine abgeschlossene Türe, um halt eben nicht in Gefahr zu laufen, weil ich habe ja auch gesetzliche Anforderungen und so einen Kram zu erledigen. Wie sieht denn die technische, smarte Ausstattung aus, um vielleicht jemanden mit kognitiven Einbußen möglichst in einer hohen Lebensqualität in einem eigenen Wohnraum zu unterstützen, dass er sich darin zurechtfindet, so eben wie beim Sozialwerk St. Georg?
Ja, lass es mich vielleicht auch hier an der Stelle nicht technisch beantworten. Lass es uns eher von der Anwendung beantworten. Ja. Also ich einfach sage, was ich spannend fände, ist, glaube ich, und das ist das, was wir in den Standorten ja auch bei unseren Kunden machen. Also es gibt eine technische Ausstattung, die zum einen dazu führt, dass Situationen relativ schnell bei Bedarf erkannt werden können. Und zwar ohne, dass ich möglicherweise am Körper was trage und vor allen Dingen mich aktiv bemerkbar machen muss. Das ist das klassische Thema Lichtrufsystem. Ne? Das haben wir nicht. Sondern sagt, ich lebe, ich wohne einfach und es gibt eine technische Ausstattung, die einfach meine Alltagsabläufe Abläufe ein bisschen anschaut, in Kombination mit Technik dann identifiziert, ja. Wo gibt es Abweichungen vom Normalzustand? Ich glaube, das ist ein riesengroßes Thema. Das ist eigentlich das, was wir von Anfang an gemacht haben. Und jetzt würde ich es nochmal kombinieren, um auf das Thema Entspannung zurückzukommen. Mhm. Perspektive, dann Personal. Dass ich einfach sage, muss ich als Personal tatsächlich in den pauschalen Abläufen agieren? Der Klassiker, so wie du angesprochen hast. Ne? Wir nehmen das Thema 1 zu 50. Ich gehe die ganze Nacht und wenn man sich diese Settings anschaut, machen die Pflegekräfte nichts anderes, außer in verschiedenen Arten, ich nenne es jetzt mal Arten von Rundgängen zu agieren. Das heißt, der Rundgang, wo ich meine Leistung erbringe, der Zusatzrundgang oftmals, wo ich dann versuche zu identifizieren, wo es möglicherweise Unterstützungsbedarfe gibt. Und das ist natürlich ein Part, wo wir sagen, das können wir durch Technologie tatsächlich anders gestalten. Wir können tatsächlich auf entspannen, wir können auf pauschale Rundgänge, auf pauschale Organisationsabläufe tatsächlich zunehmend immer mehr verzichten und das auch tatsächlich vielleicht mal mit ein bisschen Zahlen an diesem konkreten Beispiel ambulante Wohngemeinschaft. Wir haben, wenn wir uns das reflektieren, nochmal gesagt, 3 Etagen, 24 Klienten, eine Person in der Nacht. Es gelingt durch den Einsatz von Technik tatsächlich den zweiten Zusatzrundgang komplett abzuschaffen und in der Nacht circa 50% an Zeitressourcen zu generieren bei dieser einen Person. Und das macht natürlich schon was, bis hin zur Überlegung, was machen wir in der Nacht mit den bis zu 50% Zeitressourcen, impliziert aber auch, dass wir auf jeden Fall von physischer und psychischer Entlastung sprechen, definitiv.
Und dann kommt auch schon schnell wieder aufs Tableau, wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, welche Personalgewinnungs- und Bindungsmöglichkeiten sich daraus ergeben, was das für die mentale Gesundheit einer Pflegekraft dann bedeutet und welche Möglichkeiten Einflussnahme auf Lebensqualität daraus entstehen, nur durch, ich sag mal, primitiven Einsatz von Technik. Wir reden ja nicht von der Rakete, sondern wirklich von dem klugen Zusammenstecken geeigneter Systeme, die Rückmeldung geben und Steuerung zulassen. Ich fand noch recht spannend an so Anwendungsbeispielen, so Kleinigkeiten, die man bestimmt auch schon mal gehört hat, aber das habt ihr ja auch im Portfolio, den Abgleich damit, dass wenn Abläufe, Zahnbürste nehmen, auf Toilette gehen, geduscht haben, den Herd anmachen, aber dazwischendurch wird irgendetwas vergessen, dass quasi Entbürokratisierung stattfindet, indem die technischen Komponenten dann anfangen zu kommunizieren und Bestätigung geben, so wie du gerade sagtest, ich schaffe dadurch Rundgänge ab, weil da ja schon Interaktion, technisches Gerät mit beispielsweise Dokumentation ist, richtig?
Genau. Genau so. Also ich glaube auch tatsächlich, dass das eigentlich mittlerweile fast notwendig wird. Also so wie du richtigerweise sagst, das, was wir jetzt gerade technisch ein bisschen besprochen haben, machen wir jetzt auch nicht erst seit gestern, sondern schon Jahre. Und das ist technisch eigentlich im Smart Home-Bereich State of the Art. Wichtig ist die Konnektivität, also der Transfer in die anderen Welten hinein. Also dass wir sagen, wenn wir über Entlastung, Entspannung sprechen, dass ich auch sage, Bürokratieabbau. Ne? Das heißt nicht nur Situationen erkennen, anders steuern, Organisationsabläufe anders gestalten, sondern tatsächlich auch Situationen, warum nicht einfach teilautomatisch dokumentieren. Gerade wenn ich mal bei uns ins Ruhrgebiet schaue, wir haben eine unterschiedliche Situation von ethnischen Hintergründen, von Sprachen, von Denkweisen und so weiter und so fort, was auch immer eine Herausforderung für das Thema Dokumentation ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, durch die technische Ausstattung, oh, der Lörke, technische Assistenz, wollte ich schon sagen, also nächtliche Unruhe beispielsweise, das System erkennt das, gibt eine Information in die Pflegekräfte, kann das auch automatisch dokumentieren. Und das sind natürlich gerade dieses Thema Konnektivität in die bestehenden Welten. Darauf wird es, glaube ich, ab sofort zunehmend immer mehr ankommen müssen.
Wir haben jetzt eine schöne Reise hinter uns von der Einstellung, wie mit Technik umgegangen werden soll, bis hin zu Best-Practice-Beispielen, in denen es schon funktioniert, sodass es halt quasi auch kein Blabla ist, sondern einen Nährboden gibt, aus dem weiter gedacht werden kann. Wenn wir jetzt so unseren Abschluss der Folge anschauen, was ist denn so deine Empfehlung für das Publikum, was zuhört, für junge Pflegekräfte, für Führungskräfte allgemein, für Menschen, die auch nicht in der Pflege sind. Was ist deine Empfehlung?
Ja, was ist meine Empfehlung? Kann jetzt natürlich alles und nichts sein. Ne? Ich glaube natürlich einfach auch aus der Erfahrung heraus, dass wir als Unternehmen, die jetzt so lange schon auch in diesem Markt tätig sind, auch eine gewisse Erfahrung mitbringen, wie Themen angegangen werden können, wo die Herausforderungen sind. Vielleicht tatsächlich einfach sich ein Stück weit auf dieses Thema noch mehr einzulassen. Ich glaube, das wäre, glaube ich, so ein ganz, ganz großer Punkt, den ich mir einfach wünschen würde, dass man sagt, vielleicht das, was ich auch privat mache, nicht einfach wegzuschieben, zu sagen, das findet nicht mehr statt, sondern tatsächlich sich einfach auch noch weiter, noch intensiver, noch mehr, so ein Stück weit gemeinsam. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlüsselwort, gemeinsam auf den Weg zu machen und mal zu beleuchten. Wir sind, weiß Gott, überhaupt keine Profis, was Pflegeprozesse, Pflegeabläufe anbelangt. Aber was wir ganz gut können, aus der Vergangenheit heraus auch im Dialog zusammen zu identifizieren, was sind denn die Herausforderungen im Detail in den Abläufen, was gibt es für Möglichkeiten, weil da muss man auch ganz deutlich werden, ich glaube, Technologie entwickeln brauchen wir aktuell erstmal nicht. Es gibt genügend Technologie, die man einsetzen kann, die sich bewährt hat und das muss kombiniert werden, die müssen zusammengebracht werden und ich glaube, auch hier nochmal das Stichwort Konnektivität, ich glaube, das ist ein Stück weit der Punkt, wir müssen noch stärker in den Dialog kommen, gemeinsam, um genau einfach die Situation, die wir haben, tatsächlich miteinander zu verknüpfen. Weil das, was ich immer wieder feststelle, es wird immer wieder nach Leuchttürmen geschrien. Ich glaube, wir brauchen keine Leuchttürme mehr. Wir haben genug Leuchttürme in Deutschland. Mhm. Ich glaube, mehr Leuchttürme als Küstenfläche in Deutschland, wo man einfach mal hinschaut und sagt, vielleicht auch ein Stück weit voneinander lernen. Das hattest du vorhin auch ein Stück indirekt angesprochen. In der Sozialwirtschaft nehme ich wahr, dass möglicherweise noch viel zu wenig ein gemeinsamer Austausch stattfinden. Also irgendwie nehme ich wahr, jeder Bereich ist ein eigenes Kaiserreich. Mhm. Na, man hat das so ein bisschen so abgesteckt, man agiert für sich, hattest du auch schon gesagt, da würde ich mir einen größeren Austausch wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, wünschen und vor allen Dingen öffnen, offen sein, auch mal Dinge gemeinsam anzugehen. Aber das ist jetzt auch, wenn man ehrlich ist und das muss man auch an der Stelle sein, nicht nur ein Thema der Pflegesozialwirtschaft, das ist ein generelles gesellschaftliches Thema, aber das würde ich mir schon wünschen, auch voneinander zu lernen und Dinge auch mal gemeinsam anzugehen, weil auch Entwicklungen, die perspektivisch notwendig bleiben werden. Warum macht man das nicht gemeinsam? Warum macht das jeder für sich und schaut dann wieder mal, ach guck mal, was hast du gemacht? Da würde ich mir mehr Gemeinsamkeit wünschen.
Dein Schlusswort steht für sich. Vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Für euch heißt es, wenn ihr noch mehr vom Pflegepapst-Podcast hören wollt, dann verfolgt ihn gerne auf euren Lieblingsportalen. Dort werdet ihr ihn finden. Bis bald. Tschüss zusammen.